Herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell, liebe Hörer. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Schon als fünfjähriger Junge wollte ich Priester werden, sagt unser heutiger Gast, der aus dem Allgäu stammende Priester Erich Maria Fink. Dass ihn sein Lebensweg aber einmal nach Russland und dort an den äußersten Rand Europas führen würde, das hätte er sich damals sicher noch nicht träumen lassen. Seit fast 15 Jahren wirkt Pfarrer Fink nun schon in Beresniki, einer Stadt am Ural. Mehr über seinen Lebensweg erfahren Sie gleich nach dem Jingle. Guten Morgen, Herr Pfarrer Fink.
Guten Morgen.
Herr Pfarrer Fink, bevor wir über Ihre Tätigkeit in Russland sprechen, wollen wir uns einen kurzen Blick auf das Weltgeschehen gönnen. Russland steht ja wegen seiner Haltung in der Ukraine-Krise und bei der Abspaltung der Krim bei uns im Westen sehr in der Kritik. Aber wie sieht eigentlich die Stimmung in Russland aus? Wie sieht der Russe auf der Straße diese Entwicklungen, die wir ja eigentlich nur am TV-Schirm wahrnehmen?
Ja, wir bekommen das schon ziemlich direkt mit, auch wenn ich hier im Ural lebe, weit weg von der Grenze zwischen Ukraine und Russland. Vor einer halben Stunde zum Beispiel war hier einer von denen, die als Flüchtlinge bezeichnet werden, ein Arzt aus diesem Ostgebiet der Ukraine, und erzählt mir einfach, was er alles gesehen hat, wie Leute umgebracht worden sind, wie bombardiert wurde, wie geschossen wird und wie er jetzt einfach auch geflüchtet ist. Die lassen durch die Grenze nur ältere Leute. Die jungen Männer, die werden ja in der Armee gebraucht und werden dort festgehalten. Und er ist jetzt auf dem Weg nach Irkutsk. Da lebt seine Mutter.
Also ganz im Osten in Sibirien.
Noch einmal ein paar tausend Kilometer weiter. Wir bekommen einfach von hier aus mit, wie es der russischen, der russischstämmigen und der russischsprachigen Bevölkerung in der Ukraine wirklich geht. Und was hier in Russland eigentlich niemand so richtig verstehen kann, warum der Westen so einseitig Partei ergreift für eine westlich orientierte Ukraine, da hätte niemand was dagegen. Aber warum man nicht ehrlich drüber spricht, welche emotionale Abneigung bis natürlich auch großer Hass auf der Seite der Ukrainer besteht gegen alles, was überhaupt nach Russisch oder Russland riecht. Und man kann diesen Teil der Ukrainer nicht von Schuld freisprechen. Und wenn man hier was Positives vermitteln will, dann müsste man einfach ehrlicher sein. Von uns haben in der Pfarrei hier, von den Leuten, die bei uns mitmachen, eigentlich fast jeder Verwandte in der Ukraine. Und wir bekommen das halt mit, weil die telefonieren jeden Tag. Unsere Chorleiterin zum Beispiel hat dort eine Schwester. Sie fährt jetzt deswegen nicht mit uns nach Rom bei unserer Pfarrwallfahrt, weil sie ihr ganzes Geld braucht, damit die Schwester dort überhaupt überleben kann.
Welche Fehler hat der Westen aus Ihrer Sicht gemacht?
Ja, auf der einen Seite ist es einfach so. Als diese sogenannte Revolution, diese Maidan-Geschichte losging, nachdem Janukowitsch nicht unterschrieben hat, dieses Assoziierungsabkommen mit der EU, da war von vornherein klar, wenn jetzt hinter diese Art von Revolution der Westen sich ohne irgendwelche genauere Differenzierung stellt, dann ist die Ukraine gespalten. Alles, was man dort gehört hat, bis hin, ich muss es leider sagen, zu meinem großen Bedauern, auch von Seiten der griechisch-katholischen, der unierten Kirche. Natürlich haben die so vieles gelitten, so vieles durchgemacht. Und das sind halt diese ganzen Gefühle da, die nicht verarbeitet sind. Aber dass Priester öffentlich zum Ausdruck bringen, man müsste diese ganzen Russen töten oder umbringen, ist natürlich ein sehr makabres Signal. Und die bisherige Politik in der Ukraine hat gezeigt, es gab keinen einzigen Präsidenten, der bisher diese beiden, Teile vereinigen konnte. Entweder war ein Präsident, der mehr von der russischen Seite kam oder von der westlichen Seite. Und der Präsident, der dort war, war ja demokratisch gewählt. Und die erste große Enttäuschung war eben, dass der Westen sowas zulassen kann, dass man einen demokratisch gewählten Präsidenten davonjagen kann wie ein Hund und das dann als demokratische Werte oder Verteidigung von Freiheit bezeichnet. Es war ja die Mehrheit der Ukrainer, die den gewählt hat. Und die andere Geschichte war natürlich auch die Frage, warum hat er das nicht unterschrieben? Er war ja dabei, er hat das alles vorbereitet, aber als die EU gefordert hat, dass man zuerst die Julia Timoschenko freilassen muss, dann sagte er, wenn das so anfängt, dass man sich plötzlich in diese inneren Angelegenheiten so einmischt, wo wird es dann enden, und hat aufgrund dessen dann den Rückzieher gemacht. Wir wissen natürlich, dass der Einfluss von Russland her groß war, aber auch die Unterstützung von Russland war groß. Wirtschaftlich hing die Ukraine immer mehr an Russland, und das ist eben das, was der Westen gesehen hat und nicht wollte. Und wir sehen aus russischer Sicht bis heute nicht, wie der Westen wirklich etwas tun will für die Bevölkerung dort. Es geht immer schlechter. Und was Putin verlangt hat oder was Putin vorgeschlagen hat, dass man ein föderatives System macht, wo der Osten eben mehr Autonomie bekommt innerhalb von der Ukraine und da auch die Verfassung reformiert werden muss, warum der Westen nicht darauf eingegangen ist, das kann man schwer nachvollziehen. Und jetzt alles auf Putin zu schieben, das ist natürlich für unsere Leute tatsächlich der Grund, sich umso mehr hinter Putin zu stellen, weil man muss sagen, man kann nicht das alles auf Putin schieben, was da in der Ostukraine vorgeht.
Was bedeuten diese Entwicklungen in der Ukraine jetzt konkret für die Politik Russlands? Ist das eine dauerhafte Abkehr vom Westen oder ist das nur eine Momentaufnahme?
Also der Westen müsste sich einmal klar machen, wie sehr sich Russland bemüht hat um Europa und die Ausrichtung nach Westen. In allen Lebensbereichen, ob das die Umbenennung ist von Milizia in Polizei, ob das die ganzen Standards sind in den einzelnen gewerblichen oder Bildungssphären oder überhaupt in der Verwaltung. Überall hat man versucht, sich an Europa anzugleichen, hat sich daran orientiert und hat gesehen, das ist einfach die Zukunft, die Zusammenarbeit mit Europa. Es hätte nie jemand gewagt, hier in der Öffentlichkeit irgendwo westliche Politiker lächerlich zu machen. Das, was ich jetzt hier erlebe, seit ich 15 Jahren da bin, dass ich im Grunde genommen kein einziges Mal ein positives Zeichen aus dem Westen erkenne in den Medien, kein einziger positiver Bericht über Russland, das ganze Spektakel gegen die Olympiade, gegen Putin, es ist kaum zu glauben. Wenn man hier lebt und es sieht, kann man es nicht begreifen. Und irgendwo hat hier natürlich jetzt die Entwicklung schon eine tiefe Wunde aufgerissen. Russland wollte seine Zukunft darin sehen, mit Europa stark zu werden. Und es muss einfach begreifen, dass der Westen, Amerika, NATO, das vom Prinzip her gar nicht will, sondern davor Angst hat, dass Europa zusammen mit Russland stark wird. Und Russland macht natürlich dann, leider Gottes, wenn wir das von kultureller Sicht her betrachten, die Kehrtwende und sagt, ja, dann muss ich wohl oder übel mit China, mit Indien zusammenarbeiten und macht sofort Nägel mit Köpfen. Aber für unser Christentum ist es ein ganz großer Schaden und auch eine vertane Chance aus meiner Sicht.
Sie haben das negative Russlandbild bei uns in Mitteleuropa angesprochen. Wie ist denn das Europabild der Russen? Was beunruhigt die Russen konkret mit dem Blick auf das heutige Europa, mit dem Blick auf die Entwicklungen, die es bei uns gibt?
Was am meisten beunruhigt ist es, wenn man zum Beispiel die ganze Weltpolitik sieht, wie man sich in den arabischen Ländern einmischt. Und wo und mit welchen Zielen, dann erkennt man hier in Russland sehr deutlich, dass es da eigentlich nicht so ehrlich zugeht und gar nicht so um Menschenrechte, sondern immer nur um geopolitische Vorteile. Und das hat doch manche Illusionen in sich zusammenbrechen lassen. Der Westen ist für Russland ein ganz großes Vorbild, vor allem Europa. Also Amerika mit seiner Politik und Obama, man kann sich gar nicht vorstellen, wie jeden Tag die Autorität noch mehr abnimmt und zusammenbricht. Das ist auch ein Schaden und auch auf die weite Sicht hin so eingeordnet nicht wünschenswert. Europa und vor allem, man muss sagen, Deutschland hat weiterhin in den Augen der Russen eine ganz hohe Achtung verdient und von allen Politikern, die jetzt so auftreten und sprechen, wird eigentlich nur unsere Bundeskanzlerin Merkel ernst genommen und zwar sehr positiv. Man sieht, dass in der Ukraine die ganzen Dinge sich viel mehr zugespitzt hätten, wenn sie nicht immer in dem richtigen Augenblick auch eingeschritten wäre und ihre Position eigentlich in die Waagschale geworfen hätte.
Herr Pfarrer, lassen Sie uns jetzt im zweiten Teil des Gespräches über Ihre Tätigkeit in Russland sprechen. Ich weiß, Sie haben sehr viele Freunde in Deutschland, gerade auch unter den Hörern von Radio Horeb. Dennoch will ich zunächst Ihren Lebensweg kurz skizzieren. Sie stammen aus Isny, aus dem Allgäu.
Ja, da bin ich geboren. Isny ist Baden-Württemberg, aber genau. Ich bin ein Bayer.
Ein Bayer, sehr wichtig. Sie waren dann nach Ihrer Priesterweihe Pfarrer einiger Gemeinden in Ihrer Heimat und im Jahr 2000 sind Sie dann für den Dienst in Russland freigestellt worden. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Sie nach Russland gegangen sind?
Es war mein Kindertraum schon mit 10 Jahren. Sie haben schon ein bisschen angesprochen, die Geschichte, dass ich schon ziemlich früh gespürt habe, meine Berufung zum Priestertum. Aber dann war das natürlich nicht so ganz einfach. Ich habe als Priester direkt den Wunsch vorgebracht, als Missionar in Russland zu arbeiten. Und da bin ich aber mehrere Male gescheitert. Und 1999, da war unser damaliger Bischof, Dr. Viktor Josef Damerz, eingeladen zur Europasynode nach Rom. Und zwar, er war ja vorher der Abtprimas der Benediktiner und war dort als Stimme für die Orden, welche Rolle die in Europa und die Zukunft spielen werden, war er dort als Teilnehmer. Und da hat ihn, ganz überraschend, ein Erzbischof aus dem Staatssekretariat, Alberto Tricarico, der muss jetzt schon ziemlich alt sein, hat ihn angesprochen auf mich und hat gebeten, dass er mich doch freistellen soll für Russland, weil er selber ein großes Interesse hätte, dass eine junge Ordensgemeinschaft dort ein Haus eröffnet und es sei jetzt genau der richtige Augenblick, den man unbedingt nützen sollte. Und die suchten jetzt da einen geistlichen Assistenten. Ich habe den Erzbischof Tricarico noch nie getroffen, auch bis heute nicht. Ich kenne ihn überhaupt nicht näher, aber da habe ich schon ein bisschen gespürt, als ich plötzlich im Oktober 99 einen Anruf aus Rom bekommen habe, noch während der Synode, dass da jetzt doch Gott die Hand im Spiel hat.
Und dann kam aber alles ganz anders. Die Geschichte nahm eine Wendung. Wie sind Sie denn dann nach Beresniki gekommen, einer Industriestadt am Ural?
Ja, also ich kam da am 7. Januar hier nach Moskau. Dann habe ich zuerst mal den Erzbischof gesucht. Es hat sich niemand um mich gekümmert. Ich musste selber irgendwo schauen, wo ich da übernachten konnte, eine Wohnung finden. Und der Erzbischof hat zu mir gesagt, einfach nur so, ja, schön, dass ich da bin, aber dann muss er natürlich zuerst den Gründer von dieser Gemeinschaft oder den Hauptverantwortlichen abwarten. Dann ist er gekommen und dann sagte unser damaliger Bischof, das war Tadeusz Kondrusiewicz, also, was wollt ihr? Und dann hat er so sein Charisma erklärt und Kondrusiewicz hat sehr direkt reagiert. Er sagt, also, das ist kontemplative Gemeinschaft, für den Frieden wollen die beten, Anbetung halten. Ja, das sollen sie lieber in Italien, Deutschland machen. Wenn hier jemand sein will, hat er nur eine Berechtigung, wenn er die Verantwortung übernimmt in der Seelsorge für Menschen, für Katholiken, die hier leben. Und dann kam es zum Gespräch ohne mich und dann hat dieser Gründer einfach mit dem Bischof vereinbart, gut, damit die Gemeinschaft überhaupt ein Haus eröffnen kann, macht man mich irgendwo zu einem Pfarrer und in der Pfarrei sind halt dann diese Schwestern und Brüder, die quasi in der Pastoral mithelfen. Und der Bischof sagte, vor 2 Jahren, da war er in Beresniki, und zwar hat ihn da hingebracht der Pfarrer, Vater Ange von Perm und Pole. Der war ab und zu, ein paar Mal im Jahr ist er nach Beresniki, 200 Kilometer in den Norden raufgefahren. Perm liegt also auch da am Ural. Ist aber eine große Stadt, über 1 Million Einwohner. Und da gibt es schon seit über 100 Jahren eine katholische Kirche, die jetzt dann auch wieder eröffnet wurde. Und er sagte, also da gibt es eine Gruppe von Katholiken, die sind noch nicht gefirmt. Und da ist der Bischof dahergekommen und hat Firmung gehalten. Und dann sagt er, sein Eindruck war, ja gut, 10 Leute und die Leiterin ist fast 89 Jahre alt. Wenn da jetzt nicht ein Priester hinkommt, dann wird die Gemeinde halt verschwinden und es wird dort von der katholischen Seite aus nie mehr was geben. Und außerdem hätten diese Frauen erklärt, sie bräuchten einfach einen Priester, der sie versteht. Die waren ja junge Mädchen, Schüler, als die deportiert wurden, 41. Und die hatten damals ja in ihrer ursprünglichen Heimat Krim und Odessa und so, hatten die kein Russisch gelernt. Da war alles auf Deutsch. Und dann in den ganzen Wirren, in dem Strudel des Krieges, haben die auch keine Schule mehr besucht und kannten kein richtiges Russisch. Wenn die gebeichtet haben, hat der Pater Anschi sie nicht verstanden und umgekehrt, wenn er gepredigt hat, haben sie ihn nicht verstanden. Und da sagten sie zum Bischof, sie bräuchten einen Priester, der von der Muttersprache her Deutsch kann. Und der Bischof sagte, ja, jetzt hätte er einen, dann sollte ich dorthin gehen.
Ja, aber da will ich dann nochmal einhaken, was macht man denn da dann als Priester, wenn man in eine ganz fremde Stadt kommt? Es gibt keine kirchlichen Strukturen, die Sprache haben Sie damals auch noch nicht richtig gekonnt. Wie sind Sie vorgegangen?
Ja, ich wusste es selber nicht, gell. Ich kam daher und es hat niemand auf mich gewartet, es hat mich niemand empfangen. Wir haben dann die Wohnung von der Tante Lena gesucht, diese Leiterin von der Gruppe. Und ja, die wussten ja auch nicht, was sie mit mir tun sollen. Ich habe dann bei ihr in der Wohnung zuerst mal gewohnt, später in der Wohnung von einer anderen Babuschka. Und die hatten schon, also Strukturen gab es natürlich keine. Aber 1996 hat die Gesellschaft der Russlanddeutschen, was Rastenje, ein Zentrum eröffnet. Und da haben sie von der Stadt Räumlichkeiten bekommen. Und ein kleines Zimmer, ein paar Quadratmeter, ich weiß nicht, waren es vielleicht maximal 6 Quadratmeter, das hat man dieser katholischen Gruppe gegeben. Und dort haben wir dann am Sonntag die Heilige Messe gefeiert und dann mit der Zeit dann auch ein Tabernakel aufgestellt. Aber die Woche über war es einfach im Wohnzimmer von dieser Tante Lena. Und am Anfang, das kann ich schon ehrlich sagen, die Schwestern und Brüder sagten von der Gemeinschaft, sie kommen jetzt doch noch nicht gleich, weil sie haben jetzt ein anderes Haus irgendwo in der Welt eröffnet und haben jetzt noch nicht die Kräfte, die kamen erst im Oktober. Und als ich dann so mit dieser Handvoll Babuschkas die Heilige Messe da gefeiert habe und auch erlebt habe, wie schwierig das ist, ohne die Sprache zu kennen hier, da habe ich schon so zurückgedacht. Ich habe jetzt da zurückgelassen, 3, 4 Pfarreien, gerade angefangen, die Firmenvorbereitung, Kommunionvorbereitung und alles Schulunterricht. Also ob das jetzt wirklich der richtige Weg ist, da ist es schon nicht so ganz einfach.
Also das waren die Anfänge, quasi die seelsorgliche Betreuung von alten Menschen, von Russlanddeutschen, die dort noch verblieben sind. Aber dann ist ja etwas passiert, was man nicht, was Sie vor allen Dingen nicht vorhersehen konnten. Sie sind in Kontakt mit russischen Straßenkindern gekommen.
Ja gut, wie war also das zuvor, damals? Muss ich sagen, ja? Was unvorhergesehen passiert ist, war einfach das, dass mein Freund Thomas Rimmel zu mir sagte, du, im Sommer ist Weltjugendtag in Rom, 2000, Jubeljahr, da musst du doch unbedingt was organisieren. Wir von unserer Seite aus finanzieren die Fahrt, also die Fahrtkosten. Und da konnte ich nicht Nein sagen. Und von dem Augenblick an, ich habe nur einer von diesen Omas, Babuschkas, der Eugenia gesagt, ja, ich hätte da dieses Angebot, die hatte eine Enkeltochter, die war so gerade 20 Jahre, die Olga. Und die hat dann das so weitererzählt. Und am Ende waren das 67 Leute, die sich aus unserer Stadt angemeldet hatten. Und eigentlich war schon die Vorbereitung auf diese Fahrt, die alles irgendwo geändert hat. Da waren dann die ersten jungen Leute, die sich taufen lassen wollten. Und zwei hatten wir tatsächlich schon vor der Abfahrt getauft. Und fast alle, die damals so mitgefahren sind, sind dann bei uns geblieben. Das war einfach eine neue Gemeinde, die da durch diese Fahrt geboren wurde. Und die Sache mit den Straßenkindern, natürlich war das unerwartet. Und ich habe auch dann, als wir uns darauf eingelassen haben, denen da zu helfen, nicht daran gedacht, dass es irgendwas Bleibendes sein wird. Aber ich hatte irgendwo, als ich hier in Russland angefangen habe, wie so ein Licht in meinem Herzen gespürt, wenn jemand hier dich um Hilfe bittet, dann sag nie sofort nein, sondern überleg dir immer zuerst, wie könntest du jetzt diesem Menschen helfen? Welche Möglichkeiten hast du? Und so war es eigentlich schon von Anfang an. Da kamen Drogenabhängige. Was soll ich machen? Ich hatte keine Ahnung. Wir haben uns damals schon in diesem Zentrum der Russlanddeutschen dann abends immer wieder mit diesen Drogenabhängigen getroffen. Ich habe zwar dann feststellen müssen, ich bin da ratlos, was soll ich da helfen? Ich habe denen von Gott erzählt, von unseren Werten, und die hingen an mir, wir waren freundschaftlich verbunden, aber da konnte ich niemanden zur Heilung führen. Und so kamen halt immer mehr und andere Leute, Wohnsitzlose, Alkoholiker. Schon damals haben wir eine Gruppe von anonymen Alkoholikern gegründet. Da kam ein Mann dann aus Weißrussland, mit dem habe ich angefangen. Schön, dass der bis zum heutigen Tag keinen Tropfen Alkohol mehr genommen hat. Der ist ganz frei geworden. Der war damals so der erste Ansprechpartner, Leiter. Und in dem Zusammenhang bin ich halt dann auch auf der Straße im Oktober 2001 von Kindern angesprochen worden, die haben mir gesagt, ob ich nicht, die kannten mich halt von daher schon ein bisschen in der Stadt, ob ich nicht eine Möglichkeit hätte, dass sie in der Wärme übernachten können oder ob ich Kleidung hätte. Und dann habe ich ein bisschen überrascht und ungläubig da die Kinder angeschaut und gefragt, ob sie nicht heimgehen können. Und so, und dann bin ich halt so langsam draufgekommen. Wir hatten gerade damals die Wohnung von der Tante Lena gekauft, weil die Tante Lena ist gestorben dann ein Jahr später und die Erben konnten sich nicht einigen und dann hat das Gericht entschieden, man muss die Wohnung verkaufen. Und das zufällig habe ich das gehört und dachte, ja, da machen wir ein Museum draus oder vielleicht eine Kapelle oder was. Und genau 1,5 Wochen, nachdem es uns gehört hat, das war für mich einfach, ich kann es nur wiederholen, wie wenn Christus anklopft und in die Wohnung möchte. Dann bin ich halt am späten Abend, bin ich da von den Schwestern noch mit den Kindern da rauf und da war keine Möbel, nichts drin, haben wir auf dem Boden übernachtet. Und am nächsten Tag waren schon 16 Kinder. Und so hat sich das so angelassen. Am Anfang dachte ich auch nicht, dass wir die behalten oder was. Aber die Entwicklung hat mit sich gebracht, dass das jetzt eine Arbeit geworden ist, die zu unserem Pastoral gehört.
Hat das auch eine Rolle gespielt bei Ihrer weiteren seelsorglichen Tätigkeit? Sie haben ja dann eine Kirche gegründet, eine Kirche wurde gebaut und daran angeschlossen war ein Pfarr- und Sozialzentrum. Haben diese Erfahrungen mit den Straßenkindern da auch eine Rolle gespielt?
Mal direkt nicht. Die Kirche, ich hätte selber nie eine Kirche anfangen bauen hier in Russland. Das war mir total fern. Nur der Gründer von dieser Gemeinschaft Oase des Friedens und diese Brüder und Schwestern, die sagten, wir haben als unser Ideal die ewige Anbetung, Tag und Nacht. Und wir können das in einem Zentrum wie das, was da stehen hier, können wir das nicht verwirklichen. Wir brauchen eine Kirche. Und dann war noch dieser Verein Kirchen für den Osten, die haben gesagt, wir hätten die letzte Möglichkeit, noch eine Holzkirche dann nach Russland zu bringen. Und dann habe ich halt eingewilligt. Dann haben wir die ganzen Erlaubnisse da eingeholt. Und am Ende kam es natürlich ganz anders als gedacht. Die konnten dann die Kirche doch nicht bringen. Wir haben aber die Idee, eine 12-eckige Kirche, 12 Apostel, Fundament des Glaubens, die haben wir übernommen, aber dann ganz nach unseren Bedürfnissen aus Stein die Kirche gebaut. Die Kinder, die haben mich halt begleitet, wo dann die Grundsteinlegung war, da waren 20 Kinder dabei, die alle in der Erdgrube da unten mitgeschaut haben, wie der Kran die ersten Steine da legt und so weiter. Die Kinder waren dann ein Teil von meinem Leben. Ich habe die zum Essen gebracht, wir haben miteinander gekocht, alles. Ich war im Prinzip so an die gebunden, wenn ich zu einer Hochzeit eingeladen war, dann musste ich zuerst fragen, darf ich meine Kinder mitbringen? Und das war natürlich für die Einladenden schon ein Problem. Und ich muss auch sagen, die Pfarrei selber, zu uns sind Leute gestoßen, mehr oder weniger Ärzte, Lehrer, Intellektuelle, viele von der Stadtverwaltung und eben viele, die vorher im kommunistischen System maßgeblich in der Partei mitgearbeitet haben. Und bei uns haben sie die Möglichkeit gesehen, ohne dass es jetzt peinlich wird oder dass sie sich schämen müssen für ihre Vergangenheit, einfach mit dieser Welt ein bisschen in Kontakt zu kommen. Und gerade diese Leute alle, die haben zu mir gesagt, du bist verrückt, was machst du da, du kannst dich doch nicht auf diese Kinder einlassen. Und die haben mich natürlich schon versucht, sehr abzuhalten. Und es war dann natürlich, die ganzen Kinder wollten dann alle katholisch werden und die haben mich gedrängt, dass man sie tauft oder aufnimmt und so weiter. Dadurch ist dann auch die Pfarrei mehr oder weniger damit involviert worden. Und heute, wir haben bis zum heutigen Tag 4 Wohnungen. Das sind zwischen 3 bis 7 Kinder hat da jeweils die Erzieherin, die Mutter. Und unsere Kinder, die da alle durch diese Familien gegangen sind, die ersten haben ja alle schon wieder Kinder, das ändert sich ja alles sehr schnell. Die sind ja jetzt alle schon im Leben, arbeiten oder nicht bei allen ist gut gegangen. 2 sind im Gefängnis, 1 ist gestorben. Aber es sind da jetzt ja doch eine große Zahl von Kindern groß geworden, die in der Mitte unserer Pfarrei sind. Die Jugendarbeit wird zum großen Teil von diesen Kindern getragen, die einfach mit dabei waren und aus unseren Familien stammen.
Wie ging es denn bei Ihnen dann weiter? Sie sind ja nicht nur für Beresniki zuständig, sondern für ein noch viel größeres Gebiet. Was haben Sie dann weiter unternommen?
Ja, mein Bischof sagte zu mir, ich soll mal schauen, wo sind Katholiken, das habe ich gemacht. Wir sind damals nach Osten bis nach Kiesel, haben dort regelmäßig Heilige Messe gefeiert. Nach Norden, das sind ja 500.000 Kilometer, wo dort nicht mehr irgendwo die katholische Kirche präsent ist. Aber in jedem Dorf, eigentlich überall gibt es irgendwo Katholiken. Und ich hätte gerne dort überall mich eingesetzt, aber die Kraft reicht gar nicht. Das ist so weitergegangen, in den Orten, wo dann die Leute ausgesiedelt sind nach Deutschland, bin ich dann nicht weiterhin dorthin gefahren. Da fahre ich jetzt noch hin, wenn Beerdigung ist und die mich rufen und wissen, dass es uns gibt. Sonst haben wir halt in Jaiva, wo wir dann das Zentrum für Drogenabhängige eingerichtet haben, eine kleine Gemeinde, wo wir dann mit den Rehabilitanten und den Gläubigen, das sind ein paar, das sind 10, 20 Leute, die Heilige Messe feiern, also die vom Ort noch dazukommen. Die andere Gemeinde, das ist in Solikamsk, im Norden, also von uns aus Richtung Norden. Und da sind wir auch in so einem alten Kindergartengebäude, das heute genutzt wird für Jugendausbildung, sind wir halt in seinem Klassenzimmer oder eben daheim in der Wohnung. Aber wenn man keine Kirche hat, entwickelt sich da nicht eine Gemeinde und kein öffentliches Leben, wo Leute dann einfach mal hingehen und sagen können, das hat Bestand, darauf gründe ich mein Leben, darauf lasse ich mich ein. Der Unterschied, der wird mir schon klar, wenn ich hier in Beresniki sehe, wo wir die Kirche haben, oder wie in Solikamsk. Solikamsk war früher viel stärker und viel größer und die haben alle gewünscht, dass wir dort die Kirche bauen und dort beginnen. Aber dort bleibt es eben bei dem Kreis, das sind so 20 Leute, die einfach mehr oder weniger bei uns sind. Die Neuen dort, die wir auch gewinnen könnten, die kommen höchstens nach Beresniki in die Kirche. Die ganzen Lehrer und die Schüler, die auch mit auf Fahrten dabei gewesen sind, aber nicht in die Wohnung von der Babuschka, wo dann deutsche Lieder gesungen werden oder so. Ähnlich ist Krasnavischewsk, wo wir noch regelmäßig sind. Da sind einfach auch ein paar Familien geblieben und das bleibt dabei, da kann man nicht groß missionarisch wirken. Bisschen anders ist es jetzt in Rebinina, wo sie mich eingeladen haben. Da hatte ich vorher gar nicht meine Aufmerksamkeit gar nicht drauf gelenkt. Das war immer auf dem Weg in den hohen Norden, wo wir Heilige Messe gefeiert haben. Das tun wir inzwischen auch nicht mehr. Das ist jetzt so 130 Kilometer von uns entfernt. Und da war eine große Gruppe von Russlanddeutschen, die sich dann uns angeschlossen haben und die uns gebeten haben, eine Kirche zu bauen. Und das haben wir dann angefangen und jetzt sind wir so gerade so am Abschluss. Eine Kirche unserer lieben Frau von Fatima, so als bisschen Zentrum, Anlaufstelle für die Katholiken aus der ganzen Umgebung, dass dort einfach auch irgendwo die katholische Kirche präsent bleibt. Und die Gemeinde, die dort ist, die ist doch vielversprechend.
Mhm. Können Sie schätzen, wie viele Menschen Sie in Ihrer Zeit in Russland getauft haben?
Also bis zum heutigen Tag habe ich 338 getauft und 170 offiziell in die katholische Kirche aufgenommen. Wir haben am Anfang das ein bisschen leichter gehabt. Jetzt ist es so, dass man die Leute, die bei uns Interesse anmelden, die erwachsen sind, auf das Katechumenat hinführen muss. Das heißt, dass sie zuerst mal warten müssen, bis September wird, wo man sie aufnehmen kann ins Katechumenat offiziell. Dann kommt die Zeit bis Ostern, wo die verschiedenen Stufen des Katechumenats mit diesen ganzen Riten vollzogen werden. Ich stehe vollkommen dahinter, aber es ist so, dass der größte Teil, der zu uns kommt und sein Interesse meldet, getauft zu werden, da so abgeschreckt ist, dass die am Ende nicht bis zur Taufe durchhalten. Das soll natürlich auch irgendwo ein gesunder Filter sein, sage ich mal so. Aber von daher ist es ein bisschen schwieriger geworden und das sind halt dann jedes Jahr vielleicht so 10, die dann dazukommen, die man als Erwachsene tauft in der Osternacht.
Gab es in Ihrer Zeit in Russland eigentlich auch Rückschläge, Enttäuschungen oder auch Momente, in denen Ihnen Zweifel kamen, in denen Sie es bereut haben, nach Russland gegangen zu sein?
Also bereut habe ich das noch nie, dass ich nach Russland gegangen bin. Und ich hatte noch nie Zweifel daran, dass das irgendwo zu meiner Berufung, zu meinem Weg gehört. Aber wenn man sich auf so eine Arbeit einlässt, ob das jetzt mit Alkoholikern ist, mit Kindern von der Straße, mit diesen ganzen Drogenabhängigen, also da gibt es ja gar keine Möglichkeit, Enttäuschungen zu entgehen. Da ist man immer irgendwo auch mit seinen Erwartungen, und es gilt auch für die ganze Seelsorge, wenn man sich auf Menschen einlässt, die da Gott suchen, die Menschen sind frei und wir haben es mit Menschen zu tun, die eben ihre Probleme mitbringt. Und das Einzige, was man tun kann, ist, die Menschen dorthin zu führen, wo wir eben sehen, es gibt nur einen Retter, Erlöser, Christus, der alle Probleme lösen kann. Und wir können schauen, dass wir demütig Werkzeuge sind. Und von daher ist natürlich vieles, was nicht den Erwartungen irgendwo entspricht, die man selber mitbringt. Aber für mich selber ist das Wichtigste, dass ich sage, wenn ich eine Dankbarkeit entwickle für alles Positive, für die Möglichkeiten, die sich auftun, dann gibt es jeden Tag solche Freuden, dass ich einerseits im Herzen bisher mehr oder weniger immer den Frieden bewahren konnte und einfach eine tiefe Dankbarkeit Gott gegenüber habe, dass er mich da hierher gebracht hat, dass er sich mir auf eine neue Weise hier so geoffenbart hat und gleichzeitig, dass er mir gezeigt hat, wer der Mensch wirklich ist, wie zerbrechlich, suchend, nach Liebe, dürstend jede Seele ist, die eigentlich nichts anderes möchte, als durch die Liebe und durch die Liebe Gottes geheilt zu werden.
Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus? Haben Sie konkrete Ziele oder Visionen?
Ich habe keine Visionen und keine konkreten Zukunftspläne. Wenn die Leute mich fragen, was ich vorhabe oder wie lange ich noch in Russland bleiben möchte, dann sage ich normalerweise so, bis zu meiner Beerdigung, dann erschrecken sie immer an diesem Wort, über dieses Wort. Aber meine Vision ist natürlich, wenn ich die ganze Kirche auch über unseren Tellerrand hier hinaus betrachte. Also ich bin überzeugt, dass die eigentliche Sendung der katholischen Kirche und unserer Präsenz hier in Russland darin besteht, dass wir einen Beitrag dazu leisten, die Wiedervereinigung zwischen orthodoxer Kirche und katholischer Kirche vorzubereiten. Und dass das Bild, das wir hier zeigen, das Zeugnis, das wir hier geben können, irgendwo auch diese Nussschale aufbrechen kann, die hier da ist, indem man sich ein bestimmtes Bild von katholischer Kirche gemacht hat und dann sieht, dass es doch nicht so ist. Und da merke ich doch, wie Gott unsere Präsenz sehr deutlich dazu nützt. Meine Vision ist es auch, wenn ich jetzt zum Beispiel an unseren Papst Franziskus denke, er spricht mir immer so aus dem Herzen, in allem, was es bedeutet, worin das Evangelium wirklich besteht, das Evangelium, das dem Menschen Licht gibt, Freude bringt und so, da spüre ich, dass die ganzen Erfahrungen, die ich hier sammeln durfte, wie das alles eins ist, zusammengehört, der Dienst der Liebe in der Form der Nächstenliebe, wenn der Mensch in Not ist, dass man einfach zu ihm kommt und ihm hilft und dass man ihm das Evangelium verkündet, den Glauben und die Anbetung. Wir haben hier jetzt tatsächlich dieses Ideal verwirklicht, obwohl unsere Brüder und Schwestern ja nach 1,5 Jahren wieder gegangen sind, aus lauter vielleicht Enttäuschungen und Nöten hier in Russland, haben wir jetzt als Pfarrei doch Tag und Nacht die Anbetung. Und wie das alles zusammengehört, dass gerade die Leute, die in unserem Sozialzentrum sind, erst die Möglichkeit uns gegeben haben zur Anbetung, da merke ich, hier ist ein Verständnis auch in mir persönlich gewachsen. Ich glaube, das ist das Fundament für Neuevangelisierung. Wenn die Kirche überhaupt in der ganzen Welt zu dieser Blüte kommen soll, wie Johannes Paul II. Das voraussagt und was er sich so erhofft hat, bin ich doch überzeugt, dass das der Geist ist, dessen Schule mich der liebe Gott hier genommen hat.
Ja, Herr Pfarrer Fink, dann sage ich ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und Gottes Segen für Ihre Tätigkeit in Russland. Und ich darf Sie abschließend noch um Ihren priesterlichen Segen für unsere Hörer bitten.
Ja, ich sage auch ganz herzlich vergelt's Gott für die Aufmerksamkeit, dass man uns hier in Russland am Ural nicht vergessen hat. Und gern möchte ich den Segen geben. Ich möchte auch gern Pater Wianfried von Straten einschließen. Ich kann mich erinnern, wie ich als Kind damals, als ich von Fatima hörte, auch bei uns daheim dieses Buch gesehen habe, wo Gott weint. Ich kann mich noch erinnern, es hatte so einen roten Umschlag. Ist irgendwie meiner Kindheit Ende der 60er Jahre da rausgekommen. Und das habe ich damals auch verstanden von den Rundbriefen her, wie dieser Pater Wianfried in allen Menschen, die gelitten haben, auch unter Verfolgung oder verschiedene Art von Not, die Tränen trocknen wollte. Wo Gott weint, die Tränen trocknen. Ich glaube, er ist auch ein großer Fürsprecher für unsere Arbeit hier in Russland und er soll sich in diesen Segen einschließen. Auf die Fürsprache unserer himmlischen Mutter Maria, der Königin des Friedens, dem Stern der neuen Evangelisierung und aller Engel und Heiligen. Segne euch und schenke euch eine fruchtbare Zukunft, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Das war Weltkirche aktuell über Katholiken am Ural, dem geografisch östlichsten Zipfel Europas, haben wir heute gesprochen mit deren Seelsorger Pfarrer Erich Maria Fink aus dem Bistum Augsburg. Mehr über sein Russland-Apostolat erfahren Sie in der von ihm mit herausgegebenen Zeitschrift Kirche heute. Bestellungen oder auch kostenlose Probehefte können Sie im Internet vornehmen unter www.kirche-heute.de oder einfach anrufen 08671 880430. Mehr über die Arbeit von Kirche in Not in Russland erfahren Sie wie gewohnt auf den Netzseiten des Hilfswerks. Dort können Sie dann auch für nur 5 Euro das von Pfarrer Fink angesprochene Buch »Wo Gott weint« des Gründers von Kirche in Not, Pater Wernfried van Straten, bestellen. Das Ganze unter www.kirche-in-not.de. So viel für heute. Ich bin Volker Niggewöhner. Ihnen und Ihren Familien einen schönen und gesegneten Tag.